In jener Zeit kam Jesus zu einer Stadt in Samarien, die Sichar hieß und nahe bei dem Grundstück lag, das Jakob seinem Sohn Josef vermacht hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war müde von der Reise und setzte sich daher an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kam eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um etwas zum Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte zu ihm: Wie kannst du als Jude mich, eine Samariterin, um etwas zu trinken bitten? Die Juden verkehren nämlich nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete ihr: Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Sie sagte zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du also das lebendige Wasser? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, wie seine Söhne und seine Herden? Jesus antwortete ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben fließt. Da sagte die Frau zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und nicht mehr hierher kommen muss, um Wasser zu schöpfen. Er sagte zu ihr: Geh, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete: Ich habe keinen Mann. Jesus sagte zu ihr: Du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Damit hast du die Wahrheit gesagt. Die Frau sagte zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet, ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau sagte zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus heißt. Wenn er kommt, wird er uns alles verkünden. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin es, der mit dir spricht. Inzwischen waren seine Jünger zurückgekommen. Sie wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach, doch keiner sagte: Was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, kehrte zurück in die Stadt und sagte zu den Leuten: Kommt her, seht, da ist ein Mensch, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist er vielleicht der Christus? Da gingen sie aus der Stadt heraus und kamen zu ihm. Währenddessen baten ihn seine Jünger: Rabbi, iss. Er aber sagte zu ihnen: Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sagten die Jünger zueinander: Hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen: Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Sagt ihr nicht, noch 4 Monate dauert es bis zur Ernte? Sieh, ich sage euch, erhebt eure Augen und seht, dass die Felder schon weiß sind zur Ernte. Schon empfängt der Schnitter seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben, sodass sich der Sämann und der Schnitter gemeinsam freuen. Denn hier hat das Sprichwort recht: einer sät und ein anderer erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, wofür ihr euch nicht abgemüht habt. Andere haben sich abgemüht und euch ist ihre Mühe zugute gekommen. Aus jener Stadt kamen viele Samariter zum Glauben an Jesus auf das Wort der Frau hin, die bezeugt hatte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage. Und noch viel mehr Leute kamen zum Glauben an ihn aufgrund seiner eigenen Worte. Und zu der Frau sagten sie, nicht mehr aufgrund deiner Rede glauben wir, denn wir haben selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ist Gott in unserer Mitte oder ist er es nicht? Die Frage stellten die Israeliten, müde, frustriert durch ihren Gang durch die Wüste. Und da träumen sie sich wieder nach Ägypten zurück, obwohl das Unterdrückung hieß und Not und Pein. Die Frage stellt sich aber auch heute, ist Gott in unserer Mitte oder ist er es nicht? In der Kirche, bei dem, wie wir miteinander reden und suchen und denken und fragen, wie es weitergehen soll. Und die besonders Frommen, die alles so haben wollen, wie es immer schon war, wissen ganz genau Bescheid. Am vergangenen Dienstag hat ein ehemaliger Privatsekretär eines ehemaligen Papstes auf 320 Seiten hier in München die ganze Wahrheit ausgebreitet. Klatsch und Tratsch, Demütigungen, Kränkungen, Zurückweisungen, alles im Namen der Wahrheit. Und er hat sein Publikum gefunden und ist sehr überzeugt von sich. Wenn der Papst dieses Buch liest, erfährt er, dass bisher 92 von 97 Präfekten des päpstlichen Hauses Kardinäle geworden sind. Der Autor dieses Buches ist es noch nicht, aber der Papst weiß jetzt, was er zu tun hat. Tratsch, Klatsch, Geschwätz. Und es sind immer die anderen, nicht ich. Und manche Menschen wollen auch nie von diesem Niveau des oberflächlichen Smalltalks abrücken, weil sie Angst haben vor Tiefe, vor anderen Wahrheiten. Und um die geht's eigentlich. Und da sind wir mitten im Evangelium. Eine Begegnung wird uns da geschildert, die flüchtig, die oberflächlich hätte bleiben können, aber da entwickelt sich was draus. Im Orient und in der semitischen Welt, aber nicht nur dort, sind Wasserstellen und Brunnen Begegnungsorte, nach wie vor. Man kommt zunächst, um Wasser zu schöpfen, aber dann ratscht man miteinander, tauscht Informationen aus, kommt ins Gespräch. Brunnen sind Treffpunkte. Wo es Wasser gibt, kommen Menschen zusammen. Und es passiert ja zunächst überhaupt nichts Außergewöhnliches in diesem Evangelium. Jesus kommt, er ist müde, es ist Mittagszeit, er ist durstig, er möchte sich erfrischen und so trifft er auf diese Samariterin. Und dann passieren eine Reihe von Grenzüberschreitungen. Dass ein jüdischer Mann eine Frau anspricht, noch dazu eine Samariterin, das war zur Zeit Jesu verpönt, ja, unanständig. Und wir haben ja immer noch genug Männer heute in unserer Kirche, die empört sind, wenn eine Frau das Wort ergreift. Das taugt mir bei einer Philippa Rath im synodalen Weg, dass sie sich nicht von einem Bischof oder Kardinal niederreden lässt, nur weil sie eine Frau ist, auch wenn sie einen Schleier trägt. Jesus spricht eine Frau an, sie ist Samariterin. Und Samariter waren die Erbfeinde der Juden. Und hierdurch bricht er zum ersten Mal eine Grenze, weil er einerseits nicht der Rolle entspricht, die die Samariterin von ihm haben muss, also ein von ihrem Volk geprägtes Rollenbild, das den Juden zugedacht ist. Deshalb ist sie irritiert. Und so wird diese Begegnung am Brunnen, am Jakobsbrunnen, zu einer Abfolge von Stationen eines Weges, den Therapeuten Selbstwertung, Selbstfindung, Individuationsprozess nennen würden, ein innerer seelischer Wandlungsprozess. Und da wird es spannend. Und das kann bei oberflächlichem Smalltalk nie der Fall sein. Jesus kann die Frau dazu bewegen, die Regel, einem Juden kühl, distanziert, wenn nicht offen, aggressiv zu begegnen, zu missachten. Und dann ein schroffer Übergang, weil plötzlich von einem ganz anderen Wasser die Rede ist, von einem Wasser als einer Gabe Gottes. Dass Jesus zunächst um Wasser bittet, weil er selber kein Schöpfgefäß hat, das ist ja banal, nichts Ungewöhnliches, nur er lenkt jetzt eben das Interesse auf ein anderes Wasser. Schon dieses "Gib mir zu trinken" war ja eine kleine Sensation, aber er kehrt das um, indem er auf ein Angebot zu sprechen kommt, das jetzt der Frau gilt. Und wenn dann deren schüchterner, aber verständlicher, bestimmt vorgetragener Einwurf kommt, größer als unser Vater Jakob, dann ist auch das der Beginn eines Bruchs mit Traditionen, die zwar vertraut sein mögen, aber einfach keine Lebensbedeutung mehr haben. Das sind wir auch in der Kirche von heute. Tradition, 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 Hauptsache wir erfüllen sie, aber es wird nicht gefragt, wie sind die entstanden, welchen tieferen Sinn haben sie, warum leben wir sie noch, wenn wir sie leben. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Wasser, das keinen Durst mehr erzeugt, das würde die Getränkehersteller nicht erfreuen. Wasser, das in dem Betreffenden oder der Betreffenden zu einer Quelle wird, die mit ewigem Leben zu tun hat, das heißt mit Dauer. Und da ist es doch verständlich, dass die Antwort lautet: Herr, gib mir dieses Wasser. Und da sagt sie: Ich, diese Frau, ich will dieses andere Wasser, von dem dieser Mann am Brunnen spricht. Es ist etwas Schönes, diesem Prozess zuzuschauen, vor allem wenn die Langfassung gelesen wird und nicht aus Zeitgründen sofort wieder abgekürzt wird. Es ist schön, Zeuge dieser Begegnung zu sein. Es ist ein Weg der Selbstwertung. Die sechste Stunde ist theologisch hoch aufgeladen, vielleicht auch ein Hinweis auf die Lebensmitte, der Punkt, an dem Menschen nach der ersten Phase der Einführung in die äußere Wirklichkeit ins Leben beginnen, in einem zweiten Lebensabschnitt andere Schichten und Dimensionen zu entdecken, eine innere Wirklichkeit. Was will ich mit meinem Leben? Wo geht's hin? Wie verschwende ich Lebenszeit? Mit welchen Oberflächlichkeiten? Und die begonnen haben, diese innere Wirklichkeit zu kultivieren. Für diese Frau, die Samariterin, ist hier die große Lebenswende angebrochen. Das hat auch immer mit Bekehrung zu tun. Und was ist das für eine Frau, eine Samariterin, eine Sünderin? Auf den Kopf zu, sagt ihr Jesus, die Wahrheit ihres Lebens, 5 Männer und den du jetzt hast, ist auch nicht deiner, aber er stellt sie nicht bloß. Das tun die anderen. Mit ihren Blicken, auch wenn sie nichts sagen, mit ihrer Entrüstung, mit ihrem Moralisieren. Da sind wir auch in der Gegenwart. Und wenn Jesus diese Frau auffordert, hol deinen Mann, ist das auch eine Aufforderung, stell dich deinem Schatten. Stell dich dem Peinlichen, dem Unvorteilhaften, dem Misslichen, dem Unsittlichen, dem Unmoralischen aus deiner eigenen Lebensgeschichte, damit auch da hinein dieses lebendige Wasser sprudeln kann. Und so wird vielleicht Versöhnung, so wächst Versöhnung, so keimt Versöhnung auf, so geschieht Lebenswende. Papst Franziskus, dessen Wahl sich morgen zum 10. Mal jährt, wer hätte das gedacht, warnte 2016 in Amoris Laetitia die Kirche davor, nur moralische Gesetze anzuwenden, als seien es Felsblöcke, die man auf das Leben von Menschen wirft. Und es gab 4 Kardinäle und 70 Theologen, die meinten, er muss das alles noch einmal erklären, ultimativ. Sie haben es nicht kapiert. Auch Jesus könnte auf diese Samariterin Felsblöcke werfen. Er tut es nicht. Und dann diese Reaktion der Frau, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Eine Erkenntnis, eingeleitet durch ein Aha-Erlebnis von tragender Bedeutung. Und sie vertieft in dieser Bemerkung, sie weiß, dass der Messias kommt. Und schon teilt sie diese Erkenntnis mit, indem sie berichtet, anderen davon berichtet. Und so wird sie zur Heilsbotin für ihr Volk und durchbricht auch dieses komplexe, komplizierte Verhältnis Juden und Samariter. Sie hat diesen Durst für mehr für sich entdeckt. Sie sagt es anderen und damit hat sie es auch für uns entdeckt. Wir erfahren davon. Wenn wir Durst haben, brauchen wir Wasser oder ein anderes Getränk, snackt dir den Durst weg. Aber es gibt eben nicht nur diesen einen Durst. Was immer da in dieser Frau aufgeblitzt ist, es ist dir was aufgegangen. Und so geht es ja auch uns manchmal, wenn wir von diesen Oberflächlichkeiten wegkommen und diesen Durst nach mehr Raum geben. Bei der Verwirklichung und vor allem auch bei der Umsetzung dieser Sehnsucht können wir einander zum Nächsten und zur Nächsten werden, einander in diesem Prozess und auf diesem Weg stützen und stärken. Wenn wir Durst haben, können wir uns was reinziehen, ja, und der Mangel ist sofort behoben. Aber es gibt diesen anderen Durst und den müssen wir wachhalten in der Kirche und uns nicht betrinken und betäuben mit Oberflächlichkeiten. Und so ist der Gang an diesen Brunnen eine Begegnung geworden. Leben blüht plötzlich auf und ganz andere Fragen und Probleme, Lebensfragen werden wach, wieder wach. Und der scheinbar Ferne, der andere kommt hier ganz nah. Vielleicht treffen wir einen Menschen wie die Samariterin, die diesen Weg schon gegangen ist, oder einen Menschen wie Jesus, der die entscheidenden Fragen stellt. Ich habe mich schon gefragt vergangene Woche, welche Fragen würde Jesus diesem gekränkten Erzbischof, der durch die Welt reist und seine Wahrheiten ausbreitet, die indiskret sind, welche Fragen würde er ihm stellen? Oder würde dieser Erzbischof Jesus belehren? Menschen, die die entscheidenden Fragen an uns stellen. Und wir erfahren, was die Israeliten auf ihrem Weg durch die Wüste erfuhren, trotz Hunger und Durst und Strapazen und Murren. Der Herr ist in unserer Mitte. Oder in Frageform, ist er es oder ist er es nicht? Karis Döbken, die im Moment selber mit einer Krebserkrankung kämpft, die Benediktinerin in Kellenried, Ravensburg, hat den Text Einladung der Samariterin verfasst. Er kann auch nach einer Gotteslobmelodie gesungen werden. Kommt mit zum Brunnen alle, die ihr Leben sucht. Hier ist die Quelle. An jedem Tage suchen wir den Lebensquell. Wo ist mein Brunnen? Quelle des Lebens ist uns deine Weisung, Herr. Fülle die Krüge. Kommt mit zum Brunnen, alle, die ihr Leben sucht, hier ist die Quelle. An jedem Tage suchen wir den Lebensquell, wo ist mein Brunnen? Quelle des Lebens ist uns deine Weisung, Herr, fülle die Krüge. Kommt mit zum Brunnen, alle, die ihr Leben sucht, hier ist die Quelle.